Paulus schreibt den Brief an die Kolosser, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also wer wissen will, wie Gott aussieht, muss sich mit Jesus beschäftigen. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Niemand hat Gott je gesehen. Und selbst so große wie Mose kriegten von Gott selbst die Hand auf die Augen gelegt, dass sie Gott nicht ins Angesicht schauen konnten. Warum? Weil Gott ist so herrlich, so mächtig, so viel Licht ist in ihm, dass kein Mensch es aushalten könnte, ihn in die Augen zu sehen. Jesus hat Gott gesehen. Und er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wer wissen will, wie Gott ist, muss sich mit Jesus beschäftigen. Er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung, sagt Paulus. Das heißt, er selber ist nicht geschaffen. Alles andere auf dieser Welt ist geschaffen. Sowohl die Sterne, die Sonnen, die großen Systeme, Planetensysteme, die Blumen auf dem Feld, die Tiere und was weiß ich. Alles ist geschaffen und wir Menschen auch sind Geschöpfe seiner Hand. Aber Jesus ist nicht geschaffen. Er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. So groß ist Jesus, Paulus fährt fort und sagt, in ihm, in Jesus ist alles geschaffen worden. Wenn wir an Jesus denken, dann haben wir ja das Kind in der Krippe vor Augen, den wunderbaren Herrn und Heiland und guten Hirten, der durch die Lande marschiert, seine Hände ausstreckt, Menschen heilt und segnet, den Gekreuzigten. Aber wer hat schon vor Augen, dass die Schöpfung, in der wir leben, die Spuren Jesu trägt? Durch ihn ist alles, in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Und zwar sowohl das Sichtbare als auch die unsichtbare Welt. Wir haben uns am letzten Mittwoch über Engel unterhalten. Auch die unsichtbare Welt ist in Christus erschaffen. Und immer wenn das Wörtlein in auftaucht, dann meint die Bibel unter der Einwirkung von. Ja, unter der Einwirkung von ihm. Also die Schöpfung, sowohl die sichtbare als auch die unsichtbare, trägt die Spuren Jesu. Also wenn du dich wunderst, warum in dieser Welt alles so kompatibel ist, dann hängt das damit zusammen, dass diese Welt in Christus erschaffen worden ist. Er war vor aller Zeit. Er ist vor allem, steht hier, und es besteht alles in ihm. Das ist so tröstlich für mich, dass diese Welt nicht abhängig ist von irgendwelchen Katastrophen, auch nicht abhängig ist von der Umweltverschmutzung, obwohl das ein großes Thema ist, auch für Christen, gerade wenn Christen wissen, die Erde, die Schöpfung ist in ihm erschaffen. Aber letztendlich nicht davon abhängig, besteht durch ihn. Die Schöpfung besteht durch Jesus. Er ist also nicht nur der Mitschöpfer, sondern er ist auch der Miterhalter. So groß ist Jesus. Und er ist das Haupt des Leibes. Das wird gewissermaßen in dieser Reihe der Ehrentitel Jesu noch dazu gesetzt. Er ist nicht nur der Anfang und der Erste und der Größte, sondern auch das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Es hat Gott wohlgefallen, dass die ganze Fülle in ihm wohnen sollte und es durch ihn alles mit sich versöhnte, sei es auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein, durch Jesu Blut am Kreuz. So groß ist Jesus. Ich möchte für einige Augenblicke eure Fantasie herausfordern. Ich denke, wir haben alle die Gabe zu fantasieren, uns was vorzustellen. Stellt euch vor, euer Leben wäre eine große Schüssel, eine Kumme. So sagten wir früher, so eine Waschschüssel könnte man sich vorstellen. Also ein Behältnis. Und jetzt beginnt ihr dieses Behältnis zu füllen. Da liegen große Glaskugeln und ihr legt sie hinein in diese Schüssel. Da sind Kieselsteine und ist ja noch Platz in der Schüssel und ihr legt sie dazu. Und da ist auch noch Sand und ihr schüttet, soweit es geht, auch diesen Sand noch in diese Schüssel. Stellt euch das einfach mal vor. Euer Leben, eine Schüssel, Kugeln, Kieselsteine, Sand. Die Kugeln stehen für die Werte eures Lebens, für die zentralen Werte eures Lebens. Also wenn ein Mensch dich fragt, wofür du lebst und wofür du da bist, was also der Sinn deines Lebens ist, die Bedeutung deines Lebens, die über dich selbst hinausweist, das wird symbolisiert durch diese großen Glaskugeln. Und dann braucht man ja, wenn man so Werte hat im Leben, auch die Möglichkeit, das irgendwie umzusetzen, zu leben. Also, wenn ein wichtiger Wert für mich eine Glaskugel sozusagen meine Familie ist, das Beziehungsnetz, in dem ich stehe, dann braucht meine Familie ein Dach über dem Kopf. Da geht es um das monatliche Einkommen. Ich muss meine Familie versorgen. Meine Familie braucht Zeit. Also, das, all das, was dazugehört, diese Werte irgendwie auch umzusetzen, sind die Kieselsteine. Und dann ist ja noch der Sand in der Schüssel. Und der Sand, ich sag mal, das ist der alltägliche Kleinkram. Wenn ich ein Haus für meine Familie baue oder eine Wohnung miete, dann muss dieses Haus, diese Wohnung auch ab und zu mal gereinigt werden. Wenn ich ein Auto brauche, um den Weg zur Arbeit zu schaffen oder auch sonst die Kinder zur Schule zu fahren oder was auch immer, dann muss das Auto auch hin und wieder zum TÜV. Und so könnte man weiter fortfahren. Also der Kleinkram, der alltägliche Kleinkram des Lebens, das ist der Sand, der Schüssel. Was sind also deine Werte, für die du lebst? Und was sind die Mittel, mit denen du ganz praktisch diese Werte in deinem Leben umsetzt? Und wie sieht es bei dir mit dem alltäglichen Kleinkram aus? Ich erlebe das bei mir immer wieder, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass bevor ich über die ganz großen Werte in meinem Leben nachdenke und dann vielleicht in zweiter Linie über die Kieselsteine, sich meine Lebensschüssel mit Sand füllt. Dass da also plötzlich der alltägliche Kleinkram eine solche Macht über mein Leben gewinnt, dass die Kugeln und auch die Kieselsteine nicht mehr in die Schüssel passen. Also wenn ich zuerst die Kugeln in die Schüssel lege, dann haben die Kieselsteine und der Sand natürlich noch Platz. Aber wenn ich zuerst den Sand in die Schüssel füge, ist es für die Kugeln schwierig, dort Platz zu finden. Jeder kennt das aus seinem Leben. Der alltägliche Kleinkram. Da habe ich den Wert sozusagen in der Vitrine stehen, in meinem Schrank, und da steht Familie, ganz wichtig, meine Kinder, ganz wichtig. Und ich bin im Alltag damit beschäftigt, den Deckel auf die Zahnpastatube zu schrauben und mich darüber zu und darüber Konflikte zu suchen, über den alltäglichen Kleinkram in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dass plötzlich der alltägliche Kleinkram wichtiger wird als die großen Werte, für die ich eigentlich lebe. Und das passiert nicht nur in unserer Familie, in unseren Familien, sondern das passiert uns auch im theologischen Bereich. Was ist denn der große Wert, für den wir leben und da sind? Was steht denn im Zentrum unseres Glaubens? Jesus, würde jeder sagen, der Christ ist. Völlig klar. Aber was bestimmt dein Denken und Reden und Handeln im normalen Alltag? Wie ist es mit dem Sand an dieser Stelle? Das können Nebengeleise sein, theologische. Und wir merken das schon, wenn wir über Menschen sprechen, die Namen nicht genau wissen, dann sagen wir, ach, das ist der mit Israel. Das ist sozusagen ein wichtiger Kieselstein. Wer von Jesus redet, muss auch von Israel reden. Das Heil kommt von den Juden, hat Jesus gesagt. Aber da kann plötzlich so ein Thema wichtiger werden, als der große, überragende Jesus, von dem Paulus hier im Kolosserbrief schreibt. Da kann in der Gemeinde der alltägliche Kleinkram bedeutsamer werden als der Herr aller Herren und der König der Könige. Keiner redet mehr von ihm. Wir reden über die Bänke, wie sie hier aufgestellt sind. Wir sprechen über die Aktionen und Aktivitäten. Und ich denke, die in der Gemeindeleitung sind oder in irgendwelchen Mitarbeiterkreisen, die können ein Lied davon singen. Wie schnell unsere Tagesordnung vom Sand in der Schüssel geprägt wird und nicht mehr von der großen Wertekugel. Nicht mehr von Jesus. So war es auch in Kolosse, in der Gemeinde. Da wurde über Engel diskutiert. Es war eine Fraktion dort, die sprach über Geistwesen, wie wichtig und wie bedeutsam sie sind, dass jeder seinen Schutzengel hat. Dann auch von den negativen, von den dämonischen Mächten und Kräften, die um uns herum sind. Und die Leute verloren dabei Jesus aus dem Blick. Und deswegen schreibt Paulus ihnen ins Stammbuch, Leute, er ist doch der Herr aller Herren, er steht doch über alle, auch über alle unsichtbaren Mächte. Und es geht doch nicht darum, dass ihr euch an die Engel wendet, sondern an den Chef der Engel persönlich. An Jesus, den König der Könige und den Herrn aller Herren. Dass ihr euch nicht allzu viel mit dem Teufel beschäftigt und mit den finsteren Mächten, kann man ja alles machen, ist hochinteressant. Einige lesen ja, fromme Leute, diese Bücher wie Kriminalromane, was die finsteren Mächte so alles tun können. Und sagen, Mensch, gefährlich in dieser Welt zu leben. Anstatt auf den zu gucken, der Sieger ist. Der Herr aller Herren und der König der Könige. Andere gab es in Kolosse damals, die sagten, Speisen sind eine ganz wichtige Geschichte. Ich denke an ein Buch, das ich vor einiger Zeit gelesen habe, der Diätwahn. So hieß das Buch. Man hat fast den Eindruck, man lebt heute in Kolosse. Also wenn man manchmal so hin und her hört, was alles für Leute gefährlich ist zu essen und für andere, dass sie sagen, das ist gut, wenn du diese Speise nimmst, dieses Kraut, Hauptsache gesund und so weiter. Das hatte in Kolosse zwar eine andere Bedeutung, da ging es um rein oder unrein, um solche Speisen. Unreine Speisen, die dich sozusagen abschnitten von dem Kraftstrom Gottes, und reine Speisen, die sozusagen dich innerlich öffneten. Wir haben sowas heute auch in verschiedenen anderen Weltreligionen, die aufmachten für die Wirklichkeit Gottes und für seine Kraftströme. Und Paulus sagt, er ist der Anfang der Schöpfung. Er steht über allem. Das sind Kieselsteine, das ist vielleicht auch Sand, aber lass es nicht zu, dass Kieselsteine und Sand an die Stelle des Königs der Könige treten. Des Herrn aller Herren, dass sie wichtiger werden als er. Kann es uns auch in der Gemeinde gehen, dass Menschen manchmal in der Gemeinde wichtiger werden als er. Ich glaube, jetzt jeder, der zum Glauben an Jesus kommt, und Gott gebraucht ja Menschen, um uns zu Jesus zu führen. Jeder, der gläubig ist an Jesus, kennt solche Segenspersonen in seinem Leben, durch die Gott ihn zu Jesus geführt hat. Und dann nachher, wenn wir dann mit Jesus unterwegs sind, durch die wir auch weitergeführt werden, geistlich sozusagen auferbaut werden, an die Hand genommen werden. Und es gehört zu einer ganz wichtigen Gesetzmäßigkeit im Reich Gottes. Dass irgendwann der Punkt kommt, wo, ich sag mal in Anführungszeichen, mein spiritueller Führer mich enttäuscht. Mein geistlicher Berater, Seelsorger, der Mensch, der mich zu Jesus geführt hat. Und ich kann mich daran erinnern, dass mich das sehr getäuscht, sehr geärgert hat, gestört hat, als das in meinem Leben passierte. dass ich plötzlich entdeckte, der, der mich zu Jesus geführt hat, ist ein Mensch wie du. Und die andere, der hat seine Ecken und Kanten, seine Gaben und Fähigkeiten, aber auch seine Grenzen auf der anderen Seite. Als er sozusagen entthront wurde. Bis ich verstanden habe, das kam von Jesus, dass er entthront wurde in meinem Leben. Warum? Weil Jesus will mein Herr sein. Und das Haupt der Gemeinde. Und Menschen sind höchstens Werkzeuge in seiner Hand. Kieselsteine, um in diesem Bild zu bleiben. Und ich denke daran, dass wir, wenn wir gefragt werden, was ist denn der Wert eurer Gemeinde? Für was lebt ihr? Für was seid ihr da? Da würden die meisten Christen sagen, wir sind dazu da, um in dieser Stadt Licht auf dem Berg zu sein, Menschen zu Jesus zu führen, weil Gott will, dass alle errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Wert, den wir ins Schaufenster stellen. Aber was ist der Wert, den wir leben? Sind wir nicht manchmal so beschäftigt mit uns und untereinander, dass der Wert immer noch in der Vitrine steht, der Große, für den wir leben, dass Jesus Christus verkündigt werden soll als der Herr aller Herren und der Könige in dieser Stadt. Aber wenn Leute richtig nachgucken, wenn sie mal reinkommen, dann merken sie, da geht es um ganz andere Dinge auch. Auch darum, wer es zu sagen hat und wer nicht. Manchmal so wie draußen auch. Lesen wir ja auch schon im Neuen Testament, dass es da Konflikte gab in der Gemeinde. Und Konflikte können manchmal so groß werden, dass sie uns den Blick verdecken auf den, der wirklich groß ist, auf Jesus. Menschen können uns manchmal den Blick verdecken. Und wir können manchmal zu solchen Menschen werden wie andere, den Blick verdecken auf den, der wirklich groß ist. Als ich in der letzten Woche neu diesen Text gelesen habe, da war es mir, als wenn der Apostel Paulus im Auftrag Gottes mich beim Haarschopf packt und den Kopf nach oben gezogen hat. So groß ist Jesus. Und welchen Platz nimmt er in deinem Leben und in deinem Dienst ein? Für wen tust du, was du tust? Das wird ja immer deutlich, wenn ich mich ärgere über andere. Die Frage, nicht? Für wen tue ich, was ich tue? Nicht für Jesus tue. Hat das plötzlich einen ganz anderen Charakter? Dann schmeiße ich nicht einfach nur hin, weil ich mich geärgert habe und dann etwas gestört habe. Nein, ich tue es für dich, Herr Jesus. Hast du dich an Jesus schon geärgert? Diesen wunderbaren Herrn, der dich wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, der dir ewiges Leben geschenkt hat. Die Fülle Gottes ist in ihm. Eigentlich gibt es gar keinen Grund, dich an Jesus zu ärgern, wohl an Jesus zu stoßen. Habt ihr jemals Mangel gehabt? Fragt er seine Apostel. Und sie sagen, nein, Herr. Wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wenn wir hinschmeißen, wenn wir uns ärgern, dann hängt es doch nicht mit dem großen Herrn aller Herren und dem König der Könige zusammen, sondern mit den kleinen Königen und mit den kleinen Herren in unserer Umgebung. Und Damen natürlich auch. Und deswegen ist aber das für mich so wichtig, dass hier der Apostel Paulus im Auftrage Gottes mich am Haarschopf packt und den Blick wieder nach oben richtet. Lass uns aufschauen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und wenn ich diesen großen Jesus im Blick habe in meiner Lebensschüssel, mittendrin, da passen auch noch andere Dinge rein, die gehören da auch rein, meine Altersgeschäfte gehören da rein. Die Kieselsteine, wie ich Werte in meinem Leben umsetze, gehört alles rein. Aber in der Mitte, er. Und es geht nur so viel anderes hinein. Das hat immer zu tun mit der Größe, mit der Rolle, die er in meinem Leben spielt. die Prioritäten sind in meinem Leben dann geklärt. Also aufschauen zu Jesus. Ich habe mich früher immer gefragt, warum betont Paulus das hier so? Dass er der ist, in dem alles geschaffen ist, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und Unsichtbare, die Herrschaften, die Mächte, die Throne und Gewalt. Er tut das natürlich in einem ganz bestimmten historischen Kontext. Weil er merkt, dass in den Gemeinden, an die er schreibt, die Mitte nicht mehr die Mitte ist. Sondern der Rand sich nach innen verschoben hat, ins Zentrum. Und an dieser Stelle kämpft er. Im Kolosserbrief, im Galaterbrief auf eine andere Art und Weise. Aber an dieser Stelle kämpft er, damit Christus die Mitte bleibt. Damit die Mitte unseres Glaubens wirklich die Mitte bleibt.